ich kann da anschließen, wo Pascal aufgehört hat, also in Tripolis und in Misrata. Habe da aktuelle Informationen, wie das von libyscher Seite gesehen wird. Ich habe mit dem Chef der Küstenwache von Misrata sprechen können. Ich habe mit einem Kommandanten einer Brigade, die versucht, die südliche Grenze Richtung Niger und Algerien zu schützen, gesprochen und mit diversen anderen Leuten und auch mit Flüchtlingen natürlich. Ich war kurz zuvor in Sarsis im Südtunesien, da ist soeben am Tag, zwei Tage vorher oder anderthalb Tage zuvor ein Flüchtlingsboot von Libyen angekommen mit 80 Migranten aus Schwarzafrika allesamt. Mit denen habe ich sprechen können. Im Januar war ich in Marokko und habe dort dieses berühmte Lager von Gourougou, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, in der Nähe von Melilla, Nador. Das war eigentlich einer der Hotspots, das ist wie heute Suara, ist das eigentlich der wichtigste Dreh- und Angelpunkt in der ganzen Flüchtlingsgeschichte in Marokko. Dort war ich, zwei Wochen später ist das aufgelöst worden, das Lager, also mit militärischer oder Anwendung von Gewalt. Die Flüchtlinge sind vertrieben worden von dort, im Süden von Marokko. Und ich habe dort auch mit Professor Lahlou gesprochen. Das ist, gilt als der kompetenteste oder als einer der wirklich kompetenten Migrationsexperten in Marokko. Das nur, um meine Quellen offen zu legen, auf was ich mich abstütze. Natürlich neben meiner Intuition, neben meinem Wissen, das ich mir angelesen habe, meinen Beobachtungen, die ich mache seit langer Zeit. Ich möchte gerne mit Ihnen zuerst einen Rückblick machen. Und zwar ins Jahr 1988, da war ich das erste Mal längere Zeit in Tanger, in Tanger, und war natürlich auf dem Soko Chico, das ist dort, wo diese berühmten Literaten, die sich in Tanger niedergelassen haben, dort jahrelang gelebt haben. Die haben dort alle ihren Pfefferminztee getrunken, vielleicht auch ihren Whisky in mitgebrachten Flaschen. Und um diesen Soko Chico in der Altstadt von Tanger herum, da hat es Absteigen, man kann die nicht als anders bezeichnen, diese kleinen Hotels, ich habe einmal dort übernachtet, werde es nie mehr tun. Die Zellen, also die Zimmer sind deutlich schlechter als die Zellen in Perschwies, Gefängnis im Kanton Zürich, wo ich jetzt hin war. Das hat auch eine gewisse Bewandtnis. Auf jeden Fall waren dort 1988 ganz viele schwarz- auf dunkelhäutige Menschen aus schwarzafrikanischen Ländern, aus Sahelstaaten dort und warteten auf eine Überreise nach Europa. Das war dort noch eher möglich. Marokko ist ja notorisch korrupt, vor allem die Stellen, die, wo man, also die Behörden, wo viel Geld zu verdienen ist, also Hafenbehörden, Gendarmen, Küstenwachen und so weiter. Und dort hatte man, wenn man Geld hatte, wirklich noch eine Chance, rüberzukommen nach Algeciras auf die europäische Seite. Jetzt, diese schwarzafrikanischen Migranten, die benutzen Marokko und die Maghreb-Staaten ja eigentlich als Transitland. Und lange ist das so unterschwellig gelaufen. Man hat das ein bisschen nicht groß wissen wollen. Die Behörden haben das als Quantité negligent betrachtet. Die wollen ja weiter und sind ja auch Muslime meistens und so weiter. Und vor allem in Marokko gibt es auch eine gewisse Tradition der Offenheit, auch wegen dieser Bruderschaften, die eben über die Grenze hinweg Beziehungen pflegen, zum Beispiel zu Senegal. Das Phänomen ist dann aber immer gewachsen und 2005, da konnte ich bei einem dieser Momente dabei sein, als nämlich diese eine sogenannte Flüchtlingswelle von vor allem von schwarzafrikanischen Migranten eben Ceuta und Melilla versuchten zu stürmen. Vielleicht mögen Sie sich erinnern, das war vor 10 Jahren und da war das, hat Europa das erste Mal gemerkt, dass ich denke, das ist in großen Stil realisiert worden, dass hier was passiert, dass wirklich Afrikaner im großen Stil nach Europa gelangen wollen. Vorher waren es ja eigentlich vor allem Maghrebiner selber. Die Zahlen, es gibt keine verlässlichen Zahlen, es dürften zwischen 5 und 8 Millionen Maghrebiner sein, die in Europa leben. Viele haben ja auch doppelte Nationalität oder leben dann nur noch in Frankreich oder pendeln und so weiter. Aber das sind mehrere Millionen Maghrebiner. Also der Maghreb ist ja ein Emigrationsland selber. In den folgenden Jahren, also in den letzten 10 Jahren, wenn man das verfolgt, diese Geschichte der schwarzafrikanischen Migration, also aus Sahelstaaten und diversen Ländern, zum Teil bis ins Horn von Afrika, so war die immer Schwankungen unterworfen, bedingt durch Situation in diesen Ländern, durch Kriege, durch Dürren, durch verschiedene innenpolitische Probleme dieser Länder, auch natürlich durch den Mali-Krieg vor 2 oder 3 Jahren, weiß ich gar nicht mehr auswendig, und durch Abwehrmaßnahmen der betreffenden Maghreb-Staaten. Weil die mussten immer mehr auf Druck von Europa, mussten die eben diese Flüchtlingsströme eindämmen. Das ist halbherzig gemacht worden, das Ganze. Selbstverständlich gibt es einen Widerstand in diesen Ländern, diesen Job für Europa zu machen, diesen Drecksjob, wenn man dem so sagen kann, vor allem in zivilgesellschaftlichen Organisationen gibt es einen Widerstand, auch bei gewissen Parteien. Aber es gab immer noch eine Möglichkeit, eigentlich über die Grenzen zu gelangen. Das hat sich in den letzten 6 Monaten deutlich geändert. Die Fakten liegen da nicht auf dem Tisch. Wir können nur annehmen, das meint auf jeden Fall dieser Migrationsexperte, dass Spanien mit Marokko ein sehr gutes Einvernehmen hat im Moment und auch massiv Druck gemacht hat, um Marokko dazu zu bewegen, dieses Flüchtlingslager, dieses improvisierte Lager in Gourougou zu schließen und gegen Schlepperbanden ganz energisch vorzugehen und auch sonst diese Flüchtlingsströme einzudämmen. Es geht ja auch um den Schutz der Südgrenzen. Das wurde ein bisschen verlagert, also von der Grenze im Norden Marokkos zu der Grenze zwischen der Westsahara und Mauretanien, also etwa 2000 Kilometer südlich. Und das gilt für alle Länder. Die Grenzen zwischen Algerien und den südlichen Nachbarn, die Grenzen zwischen Tunesien, Algerien, Libyen und so weiter. Diese Länder sind zusätzlich motiviert, weil die Bedrohung durch Dschihadisten nach dem Mali-Krieg offensichtlich geworden ist. Es gibt ja auch bereits auf sozialen Netzwerken wurden Botschaften platziert, wonach der König selber, König Mohammed VI., selber ins Visier genommen worden ist, als ein Feind des Islam und als ungläubiger Herrscher und so weiter. Diese Bedrohungslage wird sehr, sehr ernst genommen, in Tunesien selbstredend auch, weil in Tunesien gelangen ja über die Grenzen von Libyen, die libysch-tunesische Grenze, die algerisch-tunesische Grenze, gelangen sind in den letzten Jahren dauernd Dschihadisten oder auf jeden Fall radikale Islamisten ein- und ausgewandert und haben sich unter anderem auch in der Grenzregion, in der Grenze zu Algerien, nämlich im sogenannten Jebel Shambi, dauerhaft niedergelassen, dauerhaft bis jetzt. Die konnten nicht mit militärischen Mitteln von dort entfernt werden. Algerien, die Situation in Algerien ist am wenigsten bekannt, weil Algerien Recherchejournalisten keine Einreise erlaubt im Allgemeinen. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Man bekommt einfach kein Visum, wenn man und ohne Begründung, wenn man einreisen möchte und auch nicht ganz genau angibt, was man machen möchte. Sie geben meistens Visa bei Wahlen oder irgendwelchen offiziellen Anlässen, aber recherchierende Journalisten haben sie sehr ungern. Wir können uns da eigentlich nur abstützen auf Augenzeugenberichte, die aber nicht verifizierbar sind, wonach die algerischen Behörden schwarzafrikanische Migranten immer wieder aus dem Land befördern, und zwar in Lastwagen stecken und an die algerisch-malische Grenze befördern und sie dort irgendwie den Behörden dort übergeben. Es ist ein bisschen paradox, weil Algerien sich weigert, in der Schweiz lebende algerische Asylbewerber oder clandestine Migranten zu übernehmen, auch solche, die straffällig geworden sind. Das ist ein Paradox, über das wir vielleicht nachher dann noch reden können, dass diese Länder selber unterschiedliche Maßstäbe anlegen. Ich möchte Ihnen jetzt zwei, drei Bilder noch zeigen. Ich war hier in Nouadhibou, Mauretanien. Das war vor 6 Jahren. Bauernsöhne aus Mali, aus Dörfern in Mali. Sehr sympathische, nette, kräftige Leute. Also es ist vollkommen eine andere Situation. Es war auch vor 6 Jahren, muss ich sagen. Aber diese Leute sind immer noch unterwegs. Solche Leute sind immer noch unterwegs. Das sind ganz klar Leute, die mangels Perspektiven ihre Länder verlassen wollen. Mittelmäßig gebildet, zum Teil auch Matura und so, aber nicht wirklich Ingenieure oder Ärzte. Häufig eben Bauernsöhne oder Leute, die keine richtige Berufsausbildung hatten. Sehr sympathische junge Leute. Ich war allein da, ohne Fixer. Ich hatte ein bisschen Angst, auch da ausgenommen zu werden, aber die haben mir überhaupt nichts angetan. Man versteht ihre Motivation, ein besseres Leben zu suchen. Man fragt sich einfach, was gibt es realpolitisch, wenn man das im größeren Raum denkt, wirklich für Möglichkeiten für solche Menschen. Hier diejenigen, die vielleicht den Maghreb nicht so gut kennen, einfach so eine kleine Übersicht über diese Länder. Die wichtigsten Migrationsrouten sehen Sie auf diesem Bild. Die Route, die wichtigste Route, die heute im Fokus steht, ist die zentrale Mittelmeerroute. Und das heißt, die Abfahrt, die Ausreise erfolgt in dem Fall in Nordwestlibyen, und zwar zwischen der tunesischen Grenze und der Gegend von Misrata. Das sind ungefähr 400 Kilometer. Wobei der Fokus, der liegt eindeutig westlich von Tripolis, das heißt vor allem in Suara und dann auch ein bisschen in Garabulli, das ist dann östlich von Libyen und von Tripolis, aber Suara gilt gemeinhin als der wichtigste Ort. Von dort aus legen am meisten Migranten ab. Ich glaube, ich habe nicht Zeit, in diesen 20 Minuten Ihnen noch viele Bilder zu zeigen. Es ist besser, wenn ich ein paar Punkte noch ausführe. Wenn wir noch Zeit haben, kann ich das immer noch tun. Was ist die heutige Lage? Die ganze Debatte um Migration ist hoch ideologisch gefärbt. Und eigentlich müsste jemand, der über das Thema redet, seine Prämissen bekannt geben. Für das habe ich auch keine Zeit. Ich kann das aber machen, wenn das gewünscht wird. Weil ich stelle immer wieder fest, es ist einfach unglaublich, je nach persönlicher Optik, Weltanschauung, wird dieses Thema vollkommen unterschiedlich angegangen. Und darum ist es eben sehr wichtig, dass man auch über das eben diskutiert und das eben offenlegt. Nun, die Situation ist heute so, dass in den 4, aus meiner Optik auf jeden Fall, in den 4 westlichen Maghreb-Staaten, Mauretanien, Marokko, Tunesien, Algerien und Tunesien, da sind die Grenzen relativ dicht. Die können nie hundertprozentig dicht sein, aber sie sind irgendwie zu 90-95% dicht. Und vor allem gehen die Maghrebiner selber praktisch nicht mehr aufs Meer. Die Reicheren, die Wohlhabenderen, die gehen via Osteuropa, Flugverbindungen via Istanbul, Osteuropa beispielsweise, versuchen die durch die Hintertür nach Europa zu gelangen. Allenfalls versuchen sie nach Libyen zu gehen. Das würde der These widersprechen, ihr könnt eh nichts machen, sie kommen, die Flüchtlinge kommen, einfach weil sie getrieben sind von einer unbändigen, ein Bedürfnis und einem Wunsch eben nach einem besseren Leben. Dieser Wunsch ist natürlich da und die Frustration ist riesengroß, aber die Maghrebiner selber warten im Moment, die meisten, die Afrikaner sind blockiert, kehren zum Teil in ihre Herkunftsgebiete zurück. Wenn sie Geld haben, versuchen sie es an einem anderen Ort. Die meisten haben aber das Geld nicht. Ich habe einer dieser jungen Männer, den ich Ihnen gezeigt habe, mit dem habe ich den Kontakt behalten, auch aus professionellen Gründen. Die Frage ist dann immer wieder, es findet dann Geldflüsse statt, weil selbstverständlich möchten diese Leute eine Hilfe, wenn sie schon jemanden in der Schweiz kennen. Das stellt mich als freischaffenden Journalisten dann vor gewisse Schwierigkeiten. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass dieser junge Mann, wenn er um Geld gebeten hat, immer wieder versucht hat, auszureisen. Jüngste Stand, ich habe ihm 100 Franken geschickt, das wäre vollkommen lachhaft, aber ich möchte auch nicht seine Abhängigkeit, ich möchte mehr aus Sympathie und dass ich den Kontakt aufrechterhalte, ein bisschen kleine Beträge schicken. Mit dem Geld ist er wieder nach Algerien gegangen. Aber die allermeisten haben gar kein Geld. Die kommen gar nicht bis, die können gar nicht ausreisen. Jetzt, der wichtigste Punkt ist natürlich, Libyen ist zurzeit ein offenes Tor in Richtung Europa. Die große Frage ist, warum ist das so? Aus libyscher Sicht, wenn man mit libyschen Verantwortlichen spricht, dann sagen sie, erstens mal haben wir ganz andere Probleme, als uns um die Flüchtlingsproblematik zu kümmern. Wir haben eine Art Bürgerkrieg auf niedrigem Niveau. Wir haben Sicherheitsprobleme im eigenen Land. Die der Ölexport ist eingebrochen mal. Die Ölbohr- und vor allem die Verladestationen wurden hart umkämpft. Da haben wir wirklich ganz andere Probleme, als uns primär jetzt um die europäischen Sicherheitsbedürfnisse zu kümmern und um die Regulierung der Flüchtlingsströme. Dann sagen Sie, dass Sie keine Mittel haben. Also der Chef der Küstenwache von Misrata, ich habe dieses Boot gesehen, das ist nicht wahnsinnig gut ausgerüstet. Ich bin da nicht technisch zu wenig versiert, um das beurteilen zu können, aber das ist kein hochmodernes Boot. Und die Mittel fehlen, die finanziellen Mittel und die logistischen Mittel fehlen. Da braucht es natürlich Helikopter, es braucht die Drohnen, wenn man das wirklich machen will. Es brauchte mehrere Boote, Schnellboote, es brauchte spezielle Rettungsboote und so weiter. Das haben sie alles nicht. Dann selbstverständlich das Argument des Bürgerkriegs, das ist für mich nachvollziehbar. Wenn es wirklich darum geht, wer kontrolliert die Ministerien in Tripolis, dann werden die Leute sicher nicht sich um schwarzafrikanische Migranten kümmern, die in den Wäldern von Garabulli irgendwo lagern und auf eine Ausreise warten. Es gibt eine andere Hypothese, die vertritt zum Beispiel Ahmed Shebani von der Demokratischen Partei Libyens, lebt meist in London, aber pendelt häufig nach Misrata. Er sagt, dass die beiden Regierungen, aber vor allem die Regierung in Tripolis, also die Regierung von Fajr Libya, von Morgenröte Libyens, dass die ein bisschen gemeinsame Sache macht mit den Schleppern, dass sie möglicherweise gewisse Leute mitverdienen, vor allem aber, dass sie keine neue Front schaffen will. Sie braucht die Unterstützung der lokalen Milizen in zum Beispiel eben in Suara, in Sauja und so. Die kann da nicht, sonst könnten diese Leute vielleicht auf die andere Seite wechseln. Und da spielt sehr, sehr viel Geld mit. Also es kann sein, dass eben lokal auch Leute von Fajr Libya nichts dagegen haben, wenn sie an diesem reichen Geldsegen teilhaben. Was ich speziell interessant finde, ist die Behauptung, dass italienische Schleppernetzwerke mindestens so wichtig seien wie die libyschen. Das behauptet der Kommandant dieser Brigade, den ich persönlich getroffen habe. Ich werde dann eine Sendung über das machen. Der sagt, bei allen Flüchtlingen, Migranten, die von Niger und Südalgerien über die Grenze gekommen seien, hätten sie immer Telefonnummern, die haben die Handys konfisziert, immer regelmäßig Telefonnummern gefunden. Natürlich, die haben diese Adressen angeschaut und dann dort angerufen. Das waren dann immer Leute in Catania oder irgendwo. Offenbar haben die ein bisschen das durchgespielt, wie müssen wir vorgehen und so, und die haben das von dort aus organisiert. Der Chef der Küstenwache Misrata behauptet, auch Fischer würden aktiv mitmachen, auch die Küstenwache, die italienische, sei zum Teil korrupt. Er belegt das, ist aber sehr vorsichtig, weil er sich keine diplomatischen Konflikte mit Italien im Moment wünschen, weil sie vor allem auch die drei Boote wünschen von Italien, die dort schon längst eigentlich geliefert werden sollten, aber nicht geliefert werden können, weil Italien die Regierung von Tripolis nicht akzeptiert. Also er sagt, diese Schlepper, die bringen die Flüchtlinge bis aufs Meer an einen bestimmten Punkt und dort werden sie abgeholt von italienischen Booten. Und sie haben italienische Boote gefunden, die, da müsste normalerweise, wenn es ein Fischerboot wäre, müsste es eine Besatzung zwischen 20 und 40 Marin-Pêcheurs, also Matrosen, einfach Fischer müssen dort drauf sein, also insgesamt. Da waren aber nur 5 Leute drauf. Das heißt, das Boot ist nicht rausgefangen, um zu fischen. Das steht jetzt einfach mal, das ist eine These. Vielleicht will sich Libyen da auch ein bisschen aus der Schusslinie nehmen und so. Ich finde, man müsste das ernsthaft prüfen, müsste dieser Frage wirklich nachgehen. Letzter Punkt, was kann man tun? Die Leute, meine Kontaktpersonen, die haben jetzt gesagt, Europa, wenn ihr wirklich wollt, wenn ihr wirklich diese Frage mindestens diese Flüchtlingsströme eindämmen wollt, dann muss man sofort versuchen, jetzt die Grenze im Süden zu kontrollieren, weil die ist im Moment offen. Also jetzt in Niger ist die Grenze im Moment offen und diese Schleppernetzwerke in Niger von Agadez und so, die sind direkt verknüpft mit denjenigen in Zuara und an anderen Orten. Das könnte man machen, das ist nicht ganz einfach, aber das könnte man machen, brauchte aber auch eine massive Unterstützung. Und vor allem Europa müsste wirklich mit Fajr Libya, mit der als islamistisch gebrandmarkten Regierung, die jetzt eigentlich Tripolis kontrolliert und nach eigenen Aussagen 85% des Landes, müsste mit denen zusammenarbeiten und nicht mit der Phantomregierung im Osten Libyens, in Tobruk und Beida, die und eigentlich faktisch unter Leitung also der Symbolfigur des Generals Haftar steht und von Saudi-Arabien und Ägypten massiv unterstützt wird. Ich denke, ich möchte es mal belassen jetzt mit diesem kleinen Input-Referat und wir werden ja weiter diskutieren und Sie können mir sehr gerne Fragen stellen und falls keine Fragen mehr sind, schauen wir uns noch ein paar Bilder an.
Ich würde